Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du mit uns bist. Wir haben es gerade gesungen, du bist der Immanuel. Du bist das lebendige Wort. Du bist hier in unserer Mitte und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir das hören, was du uns heute sagen möchtest. Dass das aus deinem Wort für jeden von uns relevant wird und wichtig wird und kostbar wird, was du uns aufs Herz legen willst. Segne du unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Palmsonntag und damit stehen wir am Beginn der Karwoche. In den Terminen konnten wir das ja auch schon hören, all das, was an Feiertagen jetzt in dieser Karwoche vor uns liegt. Wie ging es Jesus wohl in diesen Tagen zwischen seinem Einzug nach Jerusalem und seiner Verurteilung? Eben noch begrüßte ihn die Menge strahlend, wir haben es gerade im Lesungstext gehört, freudig, Palmwedel auf die Straße werfend, Kleider auswerfend, nur damit wenige Tage später er dann zum Tod am Kreuz verurteilt wird. Und da ist dann niemand mehr, der sich für ihn verwendet. Niemand mehr, der ihm zujubelt, ihn als König feiert, wie das bei seinem Einzug noch der Fall ist. Und aus den Hosianna-Rufen sind dann kreuzige ihn Parolen geworden. Das Erstaunliche an Palmsonntag ist doch, dass Jesus nach Jerusalem ging, obwohl er genau wusste, dass es dazu kommen würde. Dass er wusste, was ihn dort erwartet. Es war ja keine Überraschung für ihn, diese Kehrtwende, die die Menge dann vollzieht. Ihm war völlig klar, dass nach dieser anfänglichen Euphorie, nach dieser Begrüßung in der Stadt, dass das alles nichts daran ändert, an dem, was dann passieren soll, ein paar Tage später. Er hatte es seinen Jüngern gegenüber schon angedeutet in verschiedenen Gesprächen. Kurz vor dem Einzug in Jerusalem kommt es noch zu einer Salbung durch eine Frau und auch dort nimmt er diese Salbung und sagt, das ist im Grunde schon die Salbung für mein Begräbnis. Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt und dennoch geht er nach Jerusalem. Wieso tut er das, trotz dieses Wissens um das Leiden, das auf ihn wartet? Woher nahm er den Mut, sich diesem Weg zu stellen? Oder vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt, was treibt Menschen grundsätzlich an, für das einzustehen, was sie als richtig und als gut erkannt haben? Was motiviert sie, weiter Gutes zu tun, auch dann, wenn es Widerstände hervorruft, auch dann, wenn sich abzeichnet, dass der Weg nicht besonders leicht sein wird? Was lässt sie durchhalten? Und nochmal anders gefragt, was bewegt uns? Was bewegt uns, dass wir uns für Gottes Sache einsetzen, mit ihm unterwegs sind, auf welche Wege auch immer uns das führen mag? Das lässt sich ja nicht immer so absehen. Der Predigttext für heute Morgen ist eines von vier sogenannten Gottesknechtsliedern aus dem Buch Jesaja. Und der Text zeigt, finde ich, gut auf, was einen Menschen, und zwar hier den sogenannten Knecht Gottes, bewegt, einen Weg zu gehen, der schwer ist. Einen Weg zu gehen, der diesem Menschen alles abverlangt. Von wem hier genau die Rede ist, von wem hier gesprochen wird, wer dieser sogenannte Knecht Gottes ist, von dem wir hören, das lässt sich nicht so richtig herausfinden. Da ist man in der alttestamentlichen Wissenschaft am Fragen und am Überlegen, aber so richtig klar ist das eigentlich nicht, wer mit diesem Gottesknecht gemeint ist. Redet der Prophet eventuell von sich selber? Ist er dieser Knecht Gottes? Spricht er von einem anderen, unbekannten Propheten? Geht es vielleicht um eine Gruppe von Prophetenschülern? Oder ist damit das Volk Israel gemeint, das auch als Knecht Gottes an der einen oder anderen Stelle angesprochen wird? Wir wissen es nicht. In der christlichen Tradition sah man in diesen Texten, es gibt ja vier dieser sogenannten Gottesknechtslieder, schon früh eine Beschreibung des Leidens Jesu. Und von daher passt dieser alttestamentliche Text auch gut in das Kirchenjahr hier an diesem Palmsonntag und an diese Perikopenordnung, an diese Stelle zu Beginn der Karwoche. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Soweit dieser Text aus dem Propheten Jesaja. Hier wird eine massive Erfahrung von Leid beschrieben. Der Knecht Gottes, der hier von sich spricht, muss erleben, dass ihm Gewalt angetan wird. Was bringt ihn dazu, das auszuhalten, sich dem auszusetzen? Ich habe drei Aspekte in diesem Text gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Hören, Vertrauen und Bereitschaft zum Tun. Diese drei Gedanken. Hören. Das Ohr kommt hier einige Male vor. Das Ohr und damit das Hören auf Gottes Reden. Das ist das, was am Anfang dieses Bibeltextes viel Raum einnimmt. Und wie es scheint, ist hier nicht von einem einmaligen Ereignis die Rede. Hier ist kein einmaliges Hören oder Angesprochensein, nicht dieser eine Ruf gemeint, sondern ein ständiger Kontakt mit Gott. Alle Morgen, so steht es hier. Am Anfang des Tages, am Anfang von allem Tun, steht das Hören. Der Knecht Gottes versteht sich als Schüler Gottes, als Jünger. Er will Gott nachfolgen und will von ihm lernen, wie ein Schüler das eben tut, der weiß, ich weiß noch nicht alles und höre zu, damit ich begreife, verstehe, lerne und meinen Weg erkenne. Und genau das braucht es, zuhören. Das ist das Erste, was passieren muss, damit ein Schüler weiß, wo es lang geht, zuhören. Bei Kindern erlebe ich das immer mal wieder, dass sie mit etwas sofort loslegen wollen, ohne erstmal zuzuhören, worum es eigentlich geht. Im Kindergottesdienst zum Beispiel, wenn ich bei uns in Weißensee Kindergottesdienst mache und ich irgendwas vorschlage, ein Spiel oder ich ein Material auslege, ein Rätsel dabei habe, keine Ahnung, und das hinlege, dann passiert es ganz oft, dass sie sich sofort die Sachen nehmen und die Stifte zücken und loslegen wollen. Oder man sagt, wir gehen jetzt raus und alle rennen raus. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo man sagt, so jetzt legt nochmal alles hin oder kommt nochmal her. Erstmal zuhören, worum es jetzt überhaupt geht. Ja, damit klar wird, was habe ich mir jetzt ausgedacht, was ist eigentlich Sache. Erstmal zuhören, das ist wichtig, sonst funktioniert das ja nicht, was man so geplant hat. In den Evangelien wird immer wieder erzählt, dass Jesus engen Kontakt zu Gott gesucht hat, zu seinem himmlischen Vater. Er ist in die Stille gegangen, in die Abgeschiedenheit, um zu beten und mit Gott in Verbindung zu bleiben. Er war viel unterwegs und hatte ganz viel mit Menschen zu tun und oft war viel Trubel um ihn herum. Und da war es ihm wichtig, sich immer wieder Raum zu nehmen zum Hören, für sich in der Stille, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, uns tut das auch gut. Ich glaube, wir brauchen auch diese regelmäßigen Momente des Hörens. Das brauchen wir, wenn wir mit Gott leben, um ein Gespür dafür zu bekommen, wofür sein Herz überhaupt schlägt. um zu verstehen, was ihm wichtig ist. Und nicht davon auszugehen, dass wir sowieso schon alles wissen und einfach loslegen, sondern erst einmal nochmal uns Zeit nehmen, hinzuhören. Was bewegt dich, Gott, eigentlich gerade? Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du mir mitgeben? Und sich so ein bisschen innerlich zu justieren, sodass es gelingt, bei all dem, was laut ist und was wichtig ist und was zu tun ist in unserem Alltag, den Fokus auf das zu legen, was eigentlich wesentlich ist. Auf das, was uns trägt und auf das, was uns anvertraut ist, das, was uns aufgetragen ist. Und von daher ist es sicherlich sinnvoll, immer wieder zu fragen, ob wir uns diesen Raum zum Hören einräumen und zu überlegen, wie kann mir das im Alltag gelingen. Nutzen wir also diesen Text gerne als eine Einladung, Hörräume, neue oder auch altbekannte, in unserem Alltag zu suchen, neu zu etablieren, wieder neu zu nutzen für uns, zum Hören. Und gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, hier, das klingt jetzt ja sehr nach diesem Ich mache mein Ohr auf, mir ist aufgefallen in diesem Text, dass ja Gott eigentlich hier derjenige ist, der den Menschen weckt. Er ist derjenige, der hier in dem Text als der Aktive erfahrbar wird. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören. Bei aller notwendigen Offenheit meinerseits also und eurerseits ist klar, dass Gott derjenige ist, der mir das Hören möglich macht. Er ist es, der mich weckt aus meiner Schläfrigkeit und dafür Sorge trägt, dass ich sein Reden hören kann, dass meine Ohren offen sind. Und das tut er morgen für morgen, jeden Tag, immer wieder in großer Beständigkeit und Treue. Denn es ist ja sein Anliegen, das wir hören sollen. Sein Herz, das uns in Bewegung bringt. Und deshalb bleibt Gott dran, morgen für morgen. Wenn wir manchmal vielleicht nicht so zuhören oder gar nicht zuhören, es hindert ihn nicht daran, jeden Morgen neu dafür zu sorgen, dass ich wach werde und hören kann. Der Knecht Gottes, von dem wir hier hören, der hat sein Ohr, an Gottes Mund, um zu hören, was ihm aufgetragen ist. Das ist das Erste, was für ihn notwendig ist, um seinen Weg zu gehen. Das Hören auf Gottes Reden. Und zu diesem Hören gesellt sich nun Vertrauen. Der Knecht Gottes kann den beschriebenen Weg nur deshalb gehen, weil er volles Vertrauen darauf hat, dass Gott mit ihm geht und dass er ihm hilft. Und dass niemand, der sich Gott anvertraut und der sagt, ich gehe deinen Weg her, im Stich gelassen wird. Das ist seine tiefste Überzeugung. Und deshalb kann er sagen, ein paar Verse weiter, aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Ein ganz großes Vertrauen, dass Gott da sein wird und dass Gott dafür Sorge tragen wird, dass es gut ausgeht, dass dieser Mensch zu seinem Recht kommt. Da nicht wirklich klar ist, wer dieser Knecht Gottes ja ist, wer hinter dieser Figur steckt, bleibt auch im Dunkeln, warum dieser Mensch hier Not leidet, warum Menschen ihn anfeinden, ihn schlagen, ihn anspucken, was da eigentlich los ist. Das bleibt Spekulation, ob es an der Botschaft liegt, die er hat für sein Volk. Gibt es ja immer wieder auch diese Erzählungen im Alten Testament, wo Propheten auf Widerstand stoßen aufgrund dessen, was sie zu sagen haben. Es bleibt ein wenig im Dunkeln, was hier der Grund ist für diese Anfeindungen. Aber es bleibt klar, so groß diese Not auch ist, so groß dieses Leiden auch ist, die Gewissheit, in Gott geborgen zu sein, die kommt diesem Menschen nicht abhanden. Die bleibt bestehen. Und das ist es, was ihn durchhalten lässt. Das ist es, was ihn trägt. Auch im Psalter finden sich ganz viele ähnliche Vertrauensbekenntnisse. Zum Beispiel im Psalm 25, ich lese dort einen Vers, Da heißt es auch, keiner wird zu Schanden werden, der auf dich harret. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Also auch hier wieder dieses große Vertrauen, ich werde nicht zu Schanden werden. Denn du bist ein Gott, der mit mir ist. Du bist ein Gott, der mir hilft. Ich habe gedacht, wenn man diese Verse so rauspickt und liest, auf einer Karte vielleicht oder so, dann kann es leicht den Eindruck erwecken, dass es einem immer gut geht, wenn man sich an Gott hält. Gott hilft mir. Das klingt ja erstmal total positiv und gut nach einem wunderbaren Leben. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Und das widerspricht auch dem, was einzelne von uns sicherlich schon erlebt haben, aber auch in welchem Zusammenhang diese Verse hier ja stehen. Dieses Vertrauensbekenntnis hier im Gottesknechtslied und auch in dem Psalm, das wird angesprochen und ausgesprochen, gerade angesichts von Leid und Schmerz. Gerade angesichts der Erfahrung, dass nicht alles gut läuft. Und gerade da sprechen Menschen solche Worte aus, die darauf vertrauen, Gott ist mit mir. Es sind im Grunde so dennoch Aussagen. Obwohl ich das erfahre, halte ich mich daran fest. Gottes Hilfe zeigt sich hier dem Beter, der Beterin, als Beistand und Kraft zum Durchhalten, nicht den Mut zu verlieren. Die Hoffnung und Zuversicht der biblischen Texte ist also diese Gewissheit, dass Gott mit uns ist und dass wir in seiner Hand bleiben, egal was unser Weg mit sich bringt. Und dass das ist, was wirklich zählt und dass das ist, was Kraft gibt und bewegt und uns dranbleiben lässt. Als Christinnen und Christen glauben wir an einen Gott, der rettet, an einen Gott, der hilft, an einen Gott, der alles gegeben hat, damit wir letztlich nicht zugrunde gehen, damit am Ende das Leben siegt über den Tod. Ich meine, wir gehen auf Ostern zu, das ist ja die Osterbotschaft. Zu wissen, meine Hoffnung ist begründet. Ich gehöre zu jemandem, der die Macht hat, zu helfen und zu retten und es auch tut für mich. Der Knecht Gottes hört also und er vertraut darauf, dass Gott ihn nicht alleine lässt, was auch immer geschieht. Und dass beides zusammen ermöglicht es dann, dass er losgehen kann und nach dem lebt, was er erkannt hat. Und so ist das der dritte Aspekt, der für mich neben dem Hören und dem Vertrauen wichtig ist in diesem Text. Die Bereitschaft zum Tun. In Vers 5 heißt es, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Zu hören wie ein Jünger bedeutet hier für diese Figur des Gottesknechtes, sich in den Dienst stellen zu lassen. Nicht nur zu hören, sondern zu gehorchen, dass aus dem Hören etwas folgt, die Bereitschaft, danach zu handeln, was ich höre. Hören und wachgerufen werden, jeden Morgen neu, ist also kein Selbstzweck, sondern will in Bewegung setzen. Denn vielleicht habt ihr es noch im Ohr, nicht nur das Ohr wird ja aufgeweckt, sondern am Anfang ist ja auch die Zunge ein wichtiges Körperteil, was genannt wird. Die Zunge hat ihre Aufgabe, und zwar die Müden aufzurichten und das Recht voranzubringen, könnte man sagen, für das Gute einzustehen. Nicht nur zu hören also, sondern dann auch etwas zu tun, der Zunge Raum zu geben, dem Guten Raum zu geben. Dieser Text erzählt erstmal ja viel von diesem Gottesknecht, von diesem Menschen und seinem Weg, der nicht leicht ist, der viel Mut erfordert. Ich finde aber, in diesem Text steckt auch ganz viel von dem drin, wie Gott ist. Der Gottesknecht ist bereit zu tun, was ihm aufgetragen ist, aber Gott ist derjenige, der ihm den Auftrag erteilt. Er ist es, der will, dass Erschöpfte wieder neue Kraft bekommen, dass Müde nicht aufgeben, wieder Lebensmut bekommen. Das ist ja Gottes Anliegen und nicht das Anliegen dieses Menschen, der sich in den Dienst stellen lässt. Jesus selber hat auch immer wieder gezeigt, dass Gottes Herz für die Menschen schlägt, die am Rande stehen, die hoffnungslos sind, die nicht der Norm entsprechen. Das hat ihm nicht nur Freundschaft eingebracht, hat ihm viel Kritik auch eingebracht. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, Menschen immer wieder die Hand zu reichen, denen die Hand entgegenzustrecken, die kein anderer anfassen wollte, all jenen beizustehen, wo andere vielleicht eher weggesehen haben. Ich bin der festen Überzeugung, Gott sieht diese Welt, weiß genau, was gerade los ist bei uns in diesem Land, bei uns auf dieser Welt und kennt all das, was Menschen belastet und verstört, was uns ängstlich macht, was uns besorgt. Und ihn kümmert es, wie es uns geht. Und deshalb beauftragt und befähigt er Menschen, dorthin zu gehen, wo sie gebraucht werden. Es braucht Menschen, die bereit sind, Jesus nachzufolgen, die die Zunge sind, die die Worte sagen, die Menschen neuen Mut geben, neue Kraft geben. Menschen, die nicht nur hören von Gottes Liebe, sondern die diese Liebe weitergeben in diese Welt hinein. Wo braucht es meine Zunge? Wo braucht es deine Zunge? Damit Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, hier in der Gemeinde das Richtige hören, im richtigen Moment das Wort hören, was sie aufatmen lässt, was ihnen Mut macht, weiterzugehen und nicht aufzugeben. Bereitschaft zum Tun muss nicht immer einen solchen Leidensweg bedeuten, wie wir ihn hier haben in diesem Text. Und wie ihn Jesus damals gegangen ist, als er nach Jerusalem gekommen ist. Gott sei Dank. Natürlich gibt es und gab es immer wieder Menschen, denen es viel abverlangt hat. Aber das muss nicht immer so sein. Wir können dafür einstehen, dass unsere Welt ein Ort ist, an dem Müde neu aufgerichtet werden, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen. Gott beauftragt und befähigt uns dazu. Und er lässt uns nicht im Stich. Es ist auch für uns Hilfe und Kraft. Ich denke, es ist etwas, was unser Auftrag auch als Gemeinden ist, in dieser Welt. Die Worte zu sagen, die verbinden und gut tun, die versöhnen, die Kraft mobilisieren, die Halt geben. Eine Stimme erheben für die, die keine Stimme haben. Manchmal erfordert das Mut. Manchmal erfordert das auch gar nicht so viel Mut, sondern nur ein kleines bisschen Überwindung. Wir können es wagen, weil Gott an unserer Seite ist, weil er mit uns ist. Der Gottesknecht hier aus diesem Jesaja-Text wird als jemand beschrieben, der Leid und Schmerzen auf sich nimmt, freiwillig und gehorsam. Der Text zeigt auf, was ihn bewegt und was ihn durchhalten lässt. Drei Aspekte, die auch für uns heute relevant sein können, wichtig sind, dass wir sie wahrnehmen. Er steht in ständigem Kontakt mit Gott, welcher ihm jeden Morgen neu das Ohr weckt. Und dann geht er bereitwillig den Weg, müde aufzurichten, Menschen zu ermutigen, hören und tun. Und in all dem weiß er sich von Gott getragen, auch wenn nicht alles leicht ist, das, was ihn erwartet. Die Gewissheit, in Gott geborgen zu sein, die Gewissheit, gut aufgehoben zu sein bei ihm, das ist seine Hoffnung und Zuversicht. Jesus als der wahre Gottesknecht hat ebenfalls Schmerzen und Leiden auf sich genommen. Sein Gehorsam zu Gott, dem Vater, ist Grundlage für unsere Hoffnung, für unsere Zuversicht. Wir glauben an einen Gott, der rettet. Und ich wünsche uns, dass dieses Wissen immer wieder unser Herz erreicht. Dass wir an einen Gott glauben, der rettet. An einen Gott glauben, der da ist, der mit uns ist, der uns nicht allein lässt. Und dass uns das mutig macht, für Gottes Sache in dieser Welt einzustehen. Amen.